geborgte Zukunft.
Denn wir haben euch die Welt nur geliehen.
Die Sendereihe zu den globalen Nachhaltigkeitszielen.
Stark und ich bin eisfrei.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Sendereihe Geborgte Zukunft bei Radio Frei. Das Thema der heutigen Ausgabe ist das 13. nachhaltige Entwicklungsziel, umgehend Maßnahmen zur Bekämpfung des Klimawandels und seiner Auswirkungen ergreifen. Im Studio ist für euch heute Uwe und gleich werde ich euch das SDG mit seinen Unterzielen und Maßnahmen genauer vorstellen. Danach spreche ich mit Kerstin Dörrenbruch von Greenpeace Berlin darüber, welche Rolle Deutschland bei der Umsetzung und der Erreichung des Ziels spielt und was auch jeder und jeder Einzelne dazu tun kann. Felix Schmigalle, der Klimaschutzmanager des Ilm-Kreises, spricht mit mir über seine Aufgaben, Ideen und konkrete Projekte im Ilm-Kreis. Als praktischen Vorschlag für den Sommer und eine Möglichkeit, selbst aktiv zu werden, bietet euch das Klimacamp Leipziger Land. Darüber spreche ich mit einem Aktiven aus der Vorbereitung. Seid gespannt. Vorher hört ihr jedoch noch eine Musik, passend zum Thema Climate Shifts von CC Mixter. Wie schon erwähnt, ist das Thema der heutigen Sendung das SDG Nummer 13, umgehend Maßnahmen zur Bekämpfung des Klimawandels und seiner Auswirkungen ergreifen. Das SDG 13 soll umgesetzt werden in Anerkennung dessen, dass das Rahmenübereinkommen der Vereinten Nationen über Klimaänderungen das zentrale internationale zwischenstaatliche Forum für Verhandlungen über die globale Antwort auf den Klimawandel ist. Es werden auch hier wieder Unterziele angeboten. Als erstes die Widerstandskraft und die Anpassungsfähigkeit gegenüber klimabedingten Gefahren und Naturkatastrophen sollen in allen Ländern gestärkt werden. Das zweite Unterziel meint, Klimaschutzmaßnahmen sollen in die nationalen Politiken, Strategien und Planungen einbezogen werden. Und als drittes, die Verbesserung der Aufklärung und Sensibilisierung sowie der personellen und institutionellen Kapazitäten im Bereich der Abschwächung des Klimawandels, der Klimaanpassung, der Reduzierung der Klimaauswirkungen sowie der Frühwarnungen sind das dritte Unterziel. Als Maßnahmen werden vorgeschlagen, dass die entwickelten Länder ihre Verpflichtungen erfüllen, die sie als Vertragsparteien des Rahmeneinkommens der Vereinten Nationen über Klimaänderungen übernommen haben. Das bedeutet, dass diese bis 2020 gemeinsam jährlich 100 Milliarden Dollar aus allen Quellen aufbringen, um den Bedürfnissen der Entwicklungsländer im Kontext sinnvoller Klimaschutzmaßnahmen und einer transparenten Umsetzung entsprechen. Und einen grünen Klimafonds vollständig zu operationalisieren, indem er schnellstmöglich mit den erforderlichen Finanzmitteln ausgestattet wird. Die zweite Maßnahme besagt, dass Mechanismen zum Ausbau effektiver Planungs- und Managementkapazitäten im Bereich des Klimawandels in den am wenigsten entwickelten Ländern und kleinen Inselentwicklungsländern gefördert werden. Unter anderem mit gezielter Ausrichtung auf Frauen, junge Menschen sowie lokale und marginalisierte Gemeinwesen. Was das konkret bedeuten kann und welchen Anteil Deutschland daran hat und auch was jede und jeder Einzelne tun kann, bespreche ich gleich mit Kerstin Dörenbruch von Greenpeace Berlin. Vorher jedoch noch etwas Musik. Am Telefon ist jetzt Kerstin Dörenbruch, die ehrenamtliche Pressesprecherin von Greenpeace Berlin. Schönen guten Tag, Frau Dörenbruch.
Schönen guten Tag.
Das SCG 13 fordert Maßnahmen zur Bekämpfung des Klimawandels und seinen Auswirkungen zu ergreifen. Was sind aus Ihrer Sicht global die folgenreichsten Auswirkungen des Klimawandels und was sind mögliche Maßnahmen dagegen?
Man kann sagen, in den Weiter-so-Szenarien reden wir halt, dass Menschen durch ökologische Systeme, die sich verändern, ihren Wohnort verlieren könnten. Und da sind in den Weiter-so-Szenarien bis 2050, redet man von 140 Millionen potenziellen Klimaflüchtlingen und bis Ende des Jahrhunderts Richtung 700 Millionen. Das ist nicht nur das Thema Überschwemmung, was man so weithin meint, sondern es geht auch darum, zum Beispiel, dass wenn Gletscher schmelzen, nehmen wir den Himalaya in Asien, dass 3 Milliarden Menschen dort von dem Trinkwasser abhängen und dass 2050 praktisch auch schon dieser Gletscher halbiert sein wird. Oder wenn man von den Korallen hört, dass einfach als Kinderstube für die Fische fungiert, dass wir dort halt auch das Problem haben, 1 Milliarde Menschen ernähren sich vom Fisch. Also viele Ökosysteme sind betroffen und es ist relativ komplex, das ganze Thema. Sie haben auch nach den Maßnahmen gefragt. Ja, das ist halt sicher erstmal auch irgendwo aus den fossilen Energien. Müssen wir irgendwie umsteigen auf die erneuerbaren Energien? da auch viel dessen, was wir konsumieren, auch irgendwo mit Strom hergestellt wird und mit Fahrzeugen irgendwo oder Schiffen zu uns transportiert wird, ist auch ein Drittel des CO2-Fußabdrucks irgendwie auf dem Konsumsektor verdrahtet. Solange dort die Industrie nicht umstellt, haben wir dort auch halt immer irgendwo noch CO2 praktisch versteckt, sage ich mal so. Und der dritte große Block ist sicher unsere Ernährung. Viele wissen vielleicht irgendwie bei den Rindern, dass das Thema Methan bei der Verdauung ein Thema ist. Aber auch anderes Fleisch, andere Tierprodukte sind sehr CO2-intensiv. Man muss dazu vielleicht mal eine Zahl sich vor Augen führen. Um 1 Kilogramm Fleisch herzustellen, brauche ich irgendwie 8 Kilogramm Futter. Und solange das halt oft Sojafutter ist, für das dann Regenwald abgeholzt wird, ist auch dort halt sehr viel CO2, was wir verursachen. Energie, Konsum und Ernährung, das sind so die drei großen Blöcke, wo die Ursachen herkommen.
Das erste Unterziel bei SEG 13 fordert die Widerstandskraft und die Anpassungsfähigkeit gegenüber klimabedingten Gefahren und Naturkatastrophen zu stärken. Was sind denn in Deutschland klimabedingte Gefahren und wie lässt sich Widerstandskraft stärken und Anpassung erreichen in dem Bereich?
Ja, Sie fragen jetzt nach Anpassungsfähigkeit. Greenpeace arbeitet nicht zum Thema Anpassungsfähigkeit. Ich sag mal auch dort eine Zahl. Nicola Stern, Chefökonom der Weltbank, sagt, 1% des Weltbruttosozialprodukts brauchen wir, um den Klimawandel zu verhindern und bis zu 20%, um die Folgen zu beheben. Also unser ganz klarer Fokus ist es zu verhindern und nicht jetzt irgendwie über Anpassung schon uns Gedanken zu machen. Wenn ich jetzt in Deutschland gucke, was sind klimabedingte Gefahren, dann sehen wir im Moment halt dort, wo halt jetzt irgendwo der Regen, der Atlantik, Regen aus der Westwind-Situation nicht mehr angelangt, irgendwie in den ostdeutschen Gebieten haben wir viel mit Trockenheit. Im Moment ja auch gerade im Rest von Deutschland ist es eher das Thema Nässe. Und es ist einfach, weil wir jetzt schon merken, der Klimawandel verlangsamt den sogenannten Jetstream. Deswegen werden Wetterlagen statischer. Das heißt, es wird irgendwie länger heiß, es wird länger nass, es gibt auch diese Sturzregen. Also da verändert sich im Moment schon einiges. Man muss aber auch dort wissen, dass was wir jetzt sehen, das haben wir vor Jahrzehnten verursacht. Das ist eben gerade das Problem, dass so eine lange, man nennt das so thermische Trägheit, eine lange Verzögerung in dem System drin ist. Ein Großteil der Wärme, die entsteht, weil CO2 in der Stratosphäre ist so eine Adsorptionsbande, da kann halt jetzt irgendwo Strahlung nicht mehr praktisch unsere Atmosphäre irgendwie verlassen. Die bleibt dann in der Atmosphäre, es heizt sich auf. Ja, ein Teil der Großteil der Wärme verschwindet halt erstmal in den Meeren, die sehr lange Zyklen haben, weil es auch Tiefenströmungen dort gibt. Und dann sehen wir halt Jahrzehnte später erst diesen Temperatureffekt und nochmal Jahrzehnte später erst diesen Gletscherschmelzeffekt. Und das ist halt irgendwo das Tragische, dass wenn wir jetzt zum Beispiel aufhören würden zu emittieren, dann läuft jetzt die Temperatur schon auf 1,5 Grad hoch. Das heißt, wir sind jetzt schon halt in dem Zustand, dass halt irgendwie auch große Auswirkungen auf der Erde sein werden. Wir müssen halt aufpassen, dass wir auf diesen 2-Grad-Punkt nicht zusteuern, weil dann halt Ökosysteme sich unwiderruflich verändern. Das erklärt man naturwissenschaftlich halt mit Beschleunigungseffekten. Das heißt, an einem Beispiel mal erklärt, wenn zum Beispiel der Permafrostboden auftaut, also ein Boden, gefrorener Boden, wenn der auftaut, da ist gerade auch so im nordasiatischen Raum, da ist dort Methan enthalten und Methan hat die 20-fache Wirkung die CO2, und dann haben wir die Situation, dass halt sich Effekte beschleunigen und über 2 Grad ist man einfach halt nicht mehr sicher, ob man das dann wieder zurückholen kann. Deswegen müssen wir halt aufpassen, dass wir diesen Punkt nicht überschreiten. Und wir sehen aber heute nur sehr wenig dieser Folgen. Deswegen gibt es immer diese Diskrepanz zwischen den Leuten, die halt sagen, Mensch, wir müssen jetzt was tun, und den Leuten, die sagen, ach, ist doch alles nicht so schlimm.
Also da haben Sie jetzt den Treibhauseffekt beschrieben.
Und es ist sicher so, dass die allerschlimmsten Auswirkungen sind halt auch in anderen Ländern. Ja, aber auch da müssen wir halt jetzt irgendwie wissen, die verursachen halt gerade im globalen Süden, verursachen wir halt auch viele Dinge. Und oft wird dann halt gesagt, naja, Deutschland emittiert doch jetzt irgendwie nur einen ganz kleinen Bruchteil im Moment. Aber wenn wir da halt einfach mal gucken, seitdem es die Industrialisierung gibt und es dieses CO2 mehr oder weniger gibt, ist Deutschland halt auch irgendwo Top 4 Emittent. Also einfach, weil wir uns sehr industriell entwickelt haben, weil wir sehr viel exportieren, haben wir halt auch irgendwo schon eine Verantwortung, irgendwie, weil wir anderen Menschen damit schaden. Selbst wenn vielleicht in Deutschland nicht die allerschlimmsten Folgen passieren, lösen wir halt weltweit dann durchaus auch Flüchtlingsbewegungen aus. Die Vorsitzenden des IPCC, dieses Gremiums, das immer diese Klimakonferenz veranstaltet, sagt, wir haben halt irgendwie noch 2-3 Jahre Zeit, wenn wir da nicht irgendwie wirklich auf einen straffen Pfad kommen, dass wir dekarbonisieren, also dass wir diese ganzen fossilen Energien erstmal auch zurücknehmen und transferieren in erneuerbare Energien, ja, dann werden wir halt jetzt irgendwie auch das mit den 2 Grad nicht mehr schaffen können. Das ist einfach naturwissenschaftlich, auch in der Weltgemeinschaft so anerkannt, 97% der Wissenschaftler bestätigen, dass da jetzt Handlungsbedarf halt auch ist. Und deswegen müssen wir als Deutschland da halt auch irgendwie unseren Job jetzt halt machen und da daran mitwirken wieder.
Genau, und deswegen sagen Sie auch, wir sollen uns eher Gedanken darum machen, wie wir das verhindern können, statt darüber, wie denn Anpassung erfolgen kann, wenn es denn dann mal passiert
genau.
ist. Ja?
Ich kann nicht weltweit an den Küstenlinien Deiche bauen, also das kann ich mir nicht so wirklich vorstellen. Und ich sage mal, im Moment ist die Chance da, wir können das verhindern, alle technischen Möglichkeiten sind da, also die Technologien, die man braucht, die sind erforscht. Klar, es ist schwierig, so eine Riesenwirtschaft umzusteuern. Ne? Die wollen natürlich irgendwie ihre Geschäftsmodelle irgendwie weitermachen und da ist es jetzt halt irgendwie muss Politik und Industrie, da muss halt jetzt irgendwie auch die Erkenntnis da sein. Und da arbeitet Greenpeace halt auch stark dran mit, dass das ja das jetzt ein Umschwenken erfolgt.
Das ist das Stichwort. Klimaschutzmaßnahmen sollen in nationale Politiken, Strategien und Planungen einbezogen werden. Passiert das denn Ihrer Meinung nach in Deutschland und wenn ja, wie oder eben auch nicht?
Die erste Klimakonferenz war 1990 und man bezieht irgendwo alle Reduzierungen irgendwie auf dieses Startjahr. Und da haben wir uns ja in 2020 vorgenommen, 40% CO2-Emissionen zu reduzieren. In 2030 sind es 55% und in 2050 wollen wir so in einem Korridor 80-95% reduziert haben. Und ich sage mal, dass jetzt halt in 2020 dieses Klimaziel, so wie es aussieht, im Moment nicht erreicht wird, das finde ich halt irgendwie schon auch relativ tragisch, weil diese Ziele, die sich Deutschland vorgenommen haben, liegen noch halt über dem 2-Grad-Ziel. Das heißt, wir müssten eigentlich noch ein bisschen mehr tun, aber schaffen das nicht, was wir uns da vorgenommen haben. Also auch da muss man eigentlich noch ein wenig nachlegen und diese Zielerreichung wäre für mich halt auch irgendwie oberste Pflicht. Von daher sage ich jetzt erstmal, es sind sich Ziele gesetzt worden, aber wenn wir halt schauen, es ist ein Klimaschutzplan definiert worden und da stehen halt in vielen Sektoren keine Maßnahmen drin. Ne? Im Verkehr fehlt es komplett. Also gibt es halt in vielen Ecken Lücken, auch auf dem Ernährungssektor ist das mit den Maßnahmen, ist das alles sehr dürftig. Also da müssen halt jetzt auch die anderen Sektoren, sagt man immer, ne? Also Verkehr, Ernährung, ja, Wärme, Strom und so, da müssen halt jetzt auch irgendwie alle Sektoren jetzt irgendwie auch mitarbeiten. Ne?
Welche Rolle spielt denn der Kohleausstieg dabei? Weil das ist ja gerade doch in der Diskussion und auch die sogenannte Kohlekommission. Was halten Sie bzw. Greenpeace denn von dieser Kommission? Sie machen da ja wohl auch mit, also ein Vertreter von Greenpeace sitzt
genau,
da auch mit drin.
Unser Geschäftsführer, der Martin Kaiser, wir haben auch lange diskutiert, ob wir in die Kommission hineingehen, aber wir glauben einfach irgendwie von der Argumentation und von innen heraus ist das sinnvoll, einfach diese Debatte auch zu begleiten. Wir haben halt jetzt in Deutschland 8 Jahre sind unsere CO2-Werte konstant und die Kohlekommission ist erstmal auch so ein richtiger Step. Ja, aber wir müssen halt jetzt irgendwie schauen, die hat ja den Namen Wachstum, Strukturwandel und Beschäftigung bekommen, dass jetzt irgendwie auch irgendwo der Fokus auf dem Klima auch irgendwie bleibt, weil wir brauchen beides. Greenpeace ist jetzt bei der ganzen Debatte, was passiert mit den Menschen und den Arbeitsplätzen in den Regionen, auch sehr früh irgendwo beteiligt gewesen. Wir haben Studien gemacht, die zum Beispiel zeigen, wenn ich jetzt die Lausitz nehme, dass halt jetzt irgendwo die Potenziale, zum Beispiel an Windenergie, an Sonnenenergie in Brandenburg, in Sachsen, wenn man die halt, nehmen wir mal als Beispiel rausgegriffen, Windenergie in Brandenburg, wenn ich da halt 75 der noch möglichen Potenziale umsetze, ja, dann kann ich halt diese Arbeitsplätze auch transferieren. Es geht jetzt nicht darum, dass Leute irgendwie ihre Arbeit verlieren sollen, sondern Strukturwandel war immer unser erstes Gebot von Anfang an. Es ist ja sicher in der Region so, dass Richtung 2030 auch die Hälfte der Arbeitsplätze dort irgendwo auch vorm Rentenalter stehen und wenn man jetzt irgendwie das in Vollzeitarbeitsplätze umrechnet, sind das ja 3.900 in etwa und dafür muss sicher auf jeden Fall eine Lösung gefunden werden, aber ich Ich bin da irgendwie optimistisch, dass das gelingen kann, wenn alle jetzt irgendwie da an einem Strang ziehen. Deswegen ist die Kommission erstmal ein guter Weg. Und was wir halt jetzt sagen, ein Kohleausstieg, der muss bis 2030 passieren. Und wenn jetzt einige über 2040 oder sogar auch die Landesminister über 2045 debattieren, ja, dann das ist so meilenweit vom 2-Grad-Ziel, kann nicht der Weg sein. Also unser Limit ist halt 2030 wirklich den Kohleausstieg zu schaffen. Und halt jetzt auch zu schauen, was kann ich Richtung 2020 noch machen vor dem Atomausstieg. Da wird immer halt auch diskutiert, schaffen wir das Richtung Versorgungssicherheit, aber ich kenne diverse, oder brauche ich Netzausbau? Ich kenne jetzt mal schon eine Studie von der Agora Energiewende, dass auch ohne Netzausbau das erreichbar ist. Auch Richtung Versorgungssicherheit. Wir haben ja Technologien, Speichertechnologien wie Power-to-X. Bei Greenpeace Energy zum Beispiel kann man solchen Strom beziehen. Und ich sag mal, das muss halt jetzt einfach nur ausgebaut werden. Das ist halt Aufgabe der Stromkonzerne, das jetzt umzubauen. Das geht. Das ist gar kein technologisches Problem. Es ist eine Frage des Willens in meinen Augen, ob man halt jetzt irgendwo die Menschen dort begleiten will bei einer Transformation oder ob man jetzt die Menschen dort allein lässt. Das ist halt der springende Punkt.
Aber ich höre dabei, dass ja Greenpeace schon auch was tut, was anbietet, um die Maßnahmen zur Bekämpfung des Klimawandels zu unterstützen, sich an der Kommission zu beteiligen, aber auch selber Angebote wie eben im Energiebereich zu machen. Meine Frage wäre, was gibt es denn für Möglichkeiten für einzelne Menschen, sich irgendwie einzubringen oder individuell etwas zu tun, um den Klimaschutz voranzubringen?
Ich habe ja so ein bisschen die Ursachen auch genannt. Also jeder kann irgendwie auch erstmal seinen eigenen CO2-Fußabdruck angucken, kann schauen, bin ich denn schon vielleicht bei einem 100% Ökostromanbieter? Oder wenn wir das Thema Fleischernährung sagen, dann ist auch halb so viel Fleischkonsum gesünder, sagt die Deutsche Gesellschaft für Ernährung. Einfach auch mal gucken, kann ich vielleicht irgendwelche Gewohnheiten auch irgendwie vielleicht verändern, ohne dass ich jetzt gleich irgendwie alles irgendwie komplett auf alles verzichte. Ne? Das ist nicht jetzt irgendwie, wir verstehen schon, dass das nicht der Weg sein kann, aber vielleicht unseren Fleischkonsum halbieren ist schon auch irgendwie etwas, über das jeder nachdenken sollte, weil es da um seine eigene Gesundheit geht zum Beispiel. Und dann halt auch irgendwie mit Energie haushalten, zu gucken, kann ich nicht nachts auch die Heizung ausdrehen oder auch bei vielen Konsumartikeln auch mal zu reflektieren, solange da die Industrie noch nicht umgestellt hat auf erneuerbare Energien bei der Produktion, muss ich mich dann schon auch fragen, wie viel Konsum will ich denn und wie viel Konsum ist sinnvoll? Ein Beispiel, wir gehen auch oft an Schulen und diskutieren da mit Jugendlichen, ja, muss ich mir wirklich jedes Jahr ein neues Handy kaufen? Das ist allein auch wegen den Rohstoffen auch schon irgendwie, sind das so Dinge, die relativ crazy in unserer Gesellschaft sind, oder auch so Fast Fashion, wenn ich das mal nehme, ne? Da muss man halt gucken, haben wir neulich Zahlen halt auch offengelegt, 150 Millionen Tonnen Kleidung wird halt jährlich in Deutschland irgendwie entsorgt. So ein Top, was man sich kauft, wird im Schnitt 1,7 Mal angezogen. Also sind halt auch wie so gesellschaftliche Dinge, wo wir sagen, ne, so dieses Verschwendungsthema muss man halt einfach auch überlegen, wie viel braucht man wirklich und will man sich jetzt irgendwie jedem Modehype irgendwie unterwerfen oder lebt es sich nicht auch viel entspannter, wenn man sagt, ich definiere mich nicht durch irgendwie mein Handy oder meine Kleidung, sondern ich definiere mich über das, wie ich irgendwie lebe und wie ich denke. Und wir versuchen den Jugendlichen dann auch zu sagen, Mensch, richtig cool seid ihr erst, wenn ihr euch traut, irgendwie diesen ganzen Modetrends vielleicht auch mal da nicht mitzulaufen. Ne? Also das irgendwie einfach, wir brauchen sicher auch einen gesellschaftlichen Wandel, wenn wir das mit dem Klimawandel schaffen wollen. Das ist einerseits, braucht es politische Maßnahmen und auch irgendwie Industrie, die da solidarisch irgendwie dran mitarbeitet, aber irgendwo jeder Einzelne kann halt auch von unten genauso viel leisten. Wir haben nicht mehr viel Zeit und deswegen glaube ich einfach von beiden Seiten, von oben und von unten muss was passieren. Noch können wir das verhindern, genau, noch ist die Chance da und ich denke einfach, sonst wird später einfach auch, weil wir das alles der nächsten Generation über den Zaun schmeißen, werden die dann irgendwann schon auch mit Recht fragen, ihr habt einfach so hübsch weitergemacht, so bequem weitergemacht, ja, und wir haben jetzt irgendwie eine Welt, die richtig in Unordnung geraten ist. Das möchte ich halt einfach irgendwie nicht so weitergeben und daran versuche ich halt auch mitzuwirken, irgendwie da gesellschaftlich was zu verändern.
Das ist ja fast schon ein schönes Schlusswort. Ich hätte aber trotzdem noch eine Frage. Sie haben jetzt sehr viele Bereiche aufgezählt, in denen Mensch was tun kann und unter anderem gesagt, den CO2-Fußabdruck zu senken. Gibt es denn irgendwo im Internet oder so eine Möglichkeit, den mal auszurechnen und haben Sie da vielleicht eine Empfehlung, Adresse parat, damit die Leute einfach merken, mal gucken können, okay, wo verbrauche ich denn oder wo erzeuge ich denn am meisten CO2 und wo lohnt es sich denn da anzufangen? Weil ich glaube, für viele ist es natürlich schwer, aus allen Bereichen dann plötzlich von heute auf morgen alles richtig machen zu wollen. Ja, das kriegen die wenigsten hin.
Also kann man irgendwie auf der Seite des Bundesumweltamtes ganz, ganz gut auch was finden. Inzwischen gibt es mehrere Angebote, wenn man einfach CO2-Fußabdrucksrechner eingibt, da sind viele Angebote. Und ich sage mal, es geht jetzt nicht darum, dass man heute auf morgen alles umstellt. Das habe ich persönlich auch nicht hinbekommen. Aber es geht halt darum, dass man immer hier und da anfängt und irgendwie auch ein bisschen die Ohren aufsperrt, wenn es Beiträge dazu gibt und langsam dazulernt. Und zumindest erstmal anfangen ist halt irgendwo die Devise. Ne? Der Fußabdruck, na, die letzten Zahlen, die ich jetzt kenne, des durchschnittlichen Deutschen liegen irgendwo bei 10,6 Tonnen CO2. Und eine Tonne ist zum Beispiel jetzt irgendwie der Strom, den ich persönlich verbrauche. Ein Drittel hatte ich ja gesagt, es entsteht indirekt über den Konsum, den ich habe. Ja, 1,8 Tonnen sind im Mittel irgendwie, wenn ich heize. 1,4 Tonnen sind halt irgendwie Fortbewegungen, also Auto, öffentliche Flugverkehr sind nochmal irgendwie 0,8 Tonnen im Mittel. Das sind, Ernährung waren, glaube ich, auch 1,4 Tonnen. Nur, dass man vielleicht mal eine Größenordnung gehört hat. Aber es sind halt viele Bausteine, die alle schon ins Gewicht fallen. Und klar ist es jetzt echt eine gesellschaftliche Aufgabe, dass wir da auch auf diese Dinge achten. Das ist sicher auch keine leichte Aufgabe, ja, aber ich persönlich habe es zumindest schon mal geschafft, meinen Fußabdruck zu halbieren.
Ja, dagegen muss man sich, glaube ich, vor Augen halten, dass ich glaube, mich zu erinnern, 2,6 Tonnen wären irgendwie, also CO2-Ausstoß pro Person wären verträglich global, dann würde das Klima irgendwie im Rahmen bleiben.
Genau, und dazu muss halt auch in Industrieprozesse komplett umgestellt sein, dann kann ich irgendwie auch dahin kommen, aber im Moment schaffe ich das halt nicht, weil noch nicht alles mitmacht, sage ich jetzt mal.
Genau, aber irgendwer muss hier anfangen und ich denke, der erste Schritt ist immer der schwierigste, der fünfte, sechste und die weiterfolgenden werden dann viel leichter. Wichtig dabei ist aber auch noch, naja, es soll auch Spaß machen, ja? Sonst macht ja keiner mit.
Das ist immer das Schwierige zu vermitteln, dass halt jetzt auch eine Kleidertauschparty Spaß machen kann und dass halt auch, also es ist also auch eine Motivation, wenn man denkt, man macht jetzt das richtig, ist es auch durch, also ist es halt eigentlich ein gutes Gefühl, wenn man jetzt irgendwo weiß, ich trage jetzt was dazu bei, dass es halt jetzt irgendwo anderen später mal nicht schlecht geht. Also eigentlich ist es ein erhebendes Gefühl und das ist auch eine tolle Motivation. Und gerade wenn man Dinge dann halt mit anderen gemeinsam macht.
Genau. Und wir hoffen, denke ich mal, alle beide, dass sowohl die einzelnen Menschen was tun, als auch, dass die große Politik mal in die Richtung endlich umschwenkt und dann irgendwie da entsprechend Druck macht. Ich bedanke mich bei Kerstin Dörenbruch, die ehrenamtliche Pressesprecherin von Greenpeace Berlin, für das Interview und wünsche noch einen schönen Tag.
Danke.
carilla crece mi flor, aquí la traigo en mi canción. Crece mi carilla, crece mi flor, aquí la traigo. Vengo cantando, vengo diciendo, allá muy lejos una linda canción, no se me apure, venga despacio, vamos a
geborgte Zukunft.
Denn wir haben euch die Welt nur geliehen.
Im Studio zu Gast ist jetzt Felix Schmigalle, der Klimaschutzmanager des Ilm-Kreises. Herzlich willkommen.
Hallo.
Herr Schmigalle, was macht ein Klimaschutzmanager für einen ganzen Landkreis?
Ein Klimaschutzmanager ist dafür da, Projekte zu initiieren, um eigentlich CO2 einzusparen als Indikator, bundesweit, aber auch weltweit sozusagen das Maß, um Ergebnisse im Klimaschutzprozess darzustellen. Wichtig ist aber für uns natürlich die konkrete Umsetzung von Projekten, damit das ganze Thema auch sichtbar wird, und das ist auch meine Hauptaufgabe. Wir haben 9 thematische Handlungsfelder, in denen ich derzeit ca. 15 Projekte begleite. Da zählt zum Beispiel drunter Ausbau der erneuerbaren Energien, Bildungsthema, das ganze Thema Mobilität, was ein sehr großes Themenfeld darstellt, weil der Ilm-Kreis sehr hohen CO2-Ausstoß in dem Bereich hat. Deswegen eine große Stellschraube auch, um Einsparen zu erzeugen. Und unter anderem das Thema Energieeffizienz im privaten Bereich, im Haushalten, aber auch in Unternehmen und verschiedenen anderen Einrichtungen.
Bevor wir auf die Projekte im Einzelnen kommen, vielleicht noch eine Frage. Inwieweit bezieht sich denn Ihre Arbeit auf das SDG Nummer 13, wo es ja um Klimaschutz geht?
Ja, das SDG 13, da geht es ja darum, die Formulierung heißt ja umgehend Maßnahmen zur Bekämpfung des Klimawandels ergreifen. Da ist der Ilm-Kreis als Modellprojekt für Thüringen auch ausgewählt worden, hier ganz konkret sich auf den Weg zu machen. Das ist ein Kooperationsprojekt mit der Thüringer Energie- und Greentech-Agentur, der Landesenergieagentur vom Freistaat Thüringen, wo es darum geht, basierend auf den Klimadaten vom Landkreis, was erstmalig auch für Thüringen soweit runtergebrochen wurde, ganz konkrete Maßnahmen zu erstellen, die uns helfen, diese Anpassungsmaßnahmen auch durchzuführen. Und da reden wir über 9 Handlungsfelder, wie zum Beispiel das Thema Boden, eine ganz wichtige Sache, aber auch Landwirtschaft, Forstwirtschaft spielt da eine Rolle und natürlich das ganze Thema Wasserwirtschaft. Da reden wir über Hochwasserschutzmaßnahmen und wie wir alle wissen, hat das jetzt schon Relevanz in vielen anderen Kommunen, auch in Thüringen.
Und was sind das konkret für Maßnahmen? Vielleicht können Sie da mal 1-2 Beispiele nennen.
Zum Beispiel im Bereich der Wasserwirtschaft geht es darum, die Gewässer zweiter Ordnung mal ins Blickfeld zu rücken. Da geht es hier um die Vermeidung von Hochwasserereignissen dann in den größeren Gewässern, erster Ordnung sozusagen. Maßnahmen konkret wären zum Beispiel Revitalisierung von Auenbereichen, sodass da auch wieder genug Platz ist zum Auslaufen für die Wassermassen sozusagen, die auch auftreten, aber auch in den Städten wie Ilmenau, dass man dort schaut, die Innenstädte dafür resilient zu machen. Resilient heißt in dem Zusammenhang widerstandsfähig und greift in unterschiedliche Bereiche hinein. Da reden wir unter anderem über Entsiegelung von Flächen, aber auch um Verkehrswege entsprechend vorzuhalten, dass die nicht zu reißenden Bächen werden. Das ist eine große Aufgabe für die Kommunen, nicht nur im Kreis.
Das sind jetzt Beispiele für Klimaanpassungsmaßnahmen. Es geht aber auch darum, Klimaschutz zu betreiben. Was habt ihr denn da für große oder kleinere beispielhafte Projekte im Ilmkreis?
Ja, ich sage immer, ich habe mit vom Landwirt bis zum Ministerpräsidenten zu tun, weil das ist die Vielzahl der Themen, die da eine Rolle spielen. Fangen wir mal in den Themenbereich Bildung an. Da kennt vielleicht die einen oder anderen das Mörchenheft aus Thüringen. Das ist ein Hausaufgabenheft für Grundschulen, das in 5 Kommunen umgesetzt wird in Thüringen. Und der Ilmkreis macht es jetzt seit 3 Jahren. Wir beliefern da von den 24 Grundschulen im Landkreis, 17 Stück mit den Mörchenheften, was auch sehr gerne angenommen wird. Hier sind Themen drin, die das ganze Thema Klimaschutz, Nachhaltigkeit mehr sozusagen im Fokus rücken, was die Schüler und Kinder dann aufgreifen können. Ja, dann gibt es ein Themenfeld Elektromobilität, ganz groß, ist in den Medien präsent, aber in der Praxis heißt das eigentlich erstmal sehr viel Vorarbeit zu leisten, informieren, um das ganze Thema auch konkret zu machen, haben wir nicht nur Elektromobilität im Fokus, sondern wir wollen Carsharing damit verbinden. Weil meiner Meinung nach sollten wir mehr darauf setzen, Autos zu teilen, als eigene zu besitzen. Und das ist eine sehr gute Kombination auch mit diesem Elektro-Carsharing. Wir haben in dem Ort Gräfenroda hierzu erst kürzlich ein E-Carsharing-Konzept eingeweiht, wo die Gemeinde das Fahrzeug betreibt, es aber auch an die Bürger vermietet. Und ein nächstes Beispiel wäre zum Beispiel die Umsetzung von Photovoltaikanlagen auf unseren kreiseigenen Liegenschaften, und in besonderem Maße ist hier der Fokus, das mit der Bürgerkraft Thüringen EG zu machen. Das heißt, das ist die Bürgerenergiegenossenschaft des Landkreises, weil hier auch Bürgerbeteiligung eine wichtige Rolle spielt. Die haben den Zuschlag bekommen zum Bau von 5 Anlagen und wir planen weitere Anlagen.
Und gibt es denn noch weitere Ideen, die Sie gerne umsetzen würden?
Ja, also Ideen gibt es genug und es kommen auch ständig neue Themen hinein bei dem ganzen Themenfeld. Sie wissen, dass Klimaschutz in eigentlich aller Munde ist, aber die wenigsten wissen, ja, wie transportieren wir das in die Praxis rein, weil es ist nichts weniger als ein Transformationsprozess, den wir hier begehen müssen in ganz verschiedenen Bereichen. Das ist zum Teil auch ein psychologisches Aufgabenfeld, um wirklich Leute ihre, wie sag mal, Gewohnheiten anzugehen. Und das geht eigentlich nur mit ganz konkreten Dingen. Ja, was wir da in Zukunft vorhaben, wir überlegen gerade die Struktur des Klimaschutzes und auch der nachhaltigen Entwicklung, also der Agenda-Prozesses, des Agenda-Prozesses im Landkreis, ein Stück weit mehr zu vereinen, um auch für Kommunen stärker Dienstleister zu sein. Das Stichwort ist hier eine Klimaschutzagentur ins Blickfeld zu rücken. Aber das ist alles am Anfang und wir werden sehen, wo uns da die Reise hinführt. Das Ziel ist hier wirklich schlagkräftig auch weiterhin zu sein bei dem Thema Klimaschutz auf Landkreisebene, um noch mehr für die Kommunen, für die Unternehmen, aber auch für die Bürger natürlich in dem Bereich machen zu können.
Und vor welchen Hürden und Hindernissen steht so ein Projekt? Also was muss passieren, damit die realisiert werden können?
Ich sage immer, Klimaschutz ist eine freiwillige Pflichtaufgabe, die eigentlich verankert werden müsste in jeder Verwaltung. Aber da sind wir gerade noch nicht ganz so weit. Also wenn Sie nach den Wünschen äußern, wo wir Unterstützung bekommen sollten, das ist natürlich die erste Linie Politik, nicht ausschließlich nur auf Kreisebene, da sind wir eigentlich sehr gut aufgestellt, sondern mehr auch noch auf Bundesebene, weil hier eben das ganze Thema Pflichtaufgabe noch nicht wirklich angekommen ist. Wir haben die Notwendigkeit, hier zu handeln, und deswegen sollte das auch mit Mitteln sozusagen untersetzt werden. Wenn wir schon bei den Mitteln sind, also beim Geld sind, kann man generell sagen, für die Umsetzung von Klimaschutzprojekten gibt es derzeit eine sehr, sehr gute Förderkulisse über die Kommunalrichtlinie unter anderem des Bundes. Das Problem ist allerdings, dass natürlich auch immer Eigenanteile zu stemmen sind und diese abzubilden in den Kommunen oder auch bei Projekten in zum Beispiel Unternehmen ist nicht immer ganz so einfach. Da brauchst du eine gute Überzeugungsarbeit um hier wirklich auch diese Fördermittel, die wirklich weit vorhanden sind, nicht nur im Bund, auch im Land, wirklich heben zu können.
Und gibt es denn auch Mittel, Wege und Möglichkeiten, wie normale, einfache Menschen oder unsere Zuhörerinnen und Zuhörer dabei unterstützen können, das voranzubringen?
Ja, wichtig ist, die Angebote, die wir machen, und da lässt sich einiges nachlesen unter klimaschutz.ill-kreis.de oder direkt durch Anfrage an mich, hier diese Dinge aufzunehmen und auch versuchen, auch ja etwas davon in den Alltag zu integrieren. Zum Beispiel das Thema, wie komme ich zur Arbeit, ist gerade auch ein sehr, sehr wichtiges Handlungsfeld für mich in Bezug auf das Gewerbegebiet Erfurter Kreuz einerseits, aber auch für uns im Landratsamt. Und da kann sich zum Beispiel jeder mal überlegen, na, wie komme ich denn zur Arbeit und wie kann ich es vielleicht auch ändern, indem ich zum Beispiel klimafreundlicher unterwegs bin mit Bus und Bahn oder eben natürlich mit dem Fahrrad. Ich mache das selber jeden Tag, fahre eine Strecke 8 Kilometer und ich kann nur jedem empfehlen, das zu tun. Es macht Spaß und hält gesund.
Genau, also ein Aufruf, aktiv zu werden, für die Gesundheit was zu tun und nebenbei noch für das Klima. Denn das beste Projekt nützt ja auch nichts, wenn niemand davon erfährt und keiner mitmacht. Da bedanke ich mich bei Felix Schmigalle, dem Klimaschutzmanager des Ilm-Kreises, und wünsche ihm und den Projekten noch viel Erfolg. Wir hören uns bestimmt nochmal, wenn es dann weitergegangen ist und die Projekte hoffentlich erfolgreicher sind. Vielen Dank.
Vielen Dank für die Einladung.
Vom 28. Juli bis 5. August findet in Pödelwitz bei Leipzig das Klimacamp Leipziger Land 2018 statt. Am Telefon spreche ich jetzt mit Florian Teller, dem Pressekontakt dieses Camps. Hallo Florian.
Hallo.
Ja, ihr macht ein Klimacamp im Leipziger Land. Was passiert denn da auf diesem Camp?
Also das Klimacamp hat vier Säulen, sag ich mal. Zum einen geht es darum, sich zu vernetzen auf diesem Klimacamp, also andere Aktivisten zu treffen oder andere Organisationen zu treffen, sich mit denen auszutauschen. Dann geht es auch darum, das Leben auf dem Camp einfach praktisch zu organisieren. Also wie werden Entscheidungen getroffen, was ist ein Konsensprinzip oder wer wäscht ab, wer kümmert sich ums Klo putzen, also so klassisch die Sorgearbeit in Angriff nehmen. Dann ist Bildung eine große Säule. Es gibt diverse Workshops, Podien, es gibt die Degrowth-Sommerschule ist zu Gast. Und natürlich gibt es vielfältige Protestformen auf diesem Camp. Wir starten mit einer großen Demo am 28. Juli und aber auch am 4.8. gibt es eine Fahrraddemo und noch einige andere Aktionen.
Genau, das ist auch schon der Kernpunkt eigentlich, der mich interessiert. Warum bitte in Pödelwitz ein Klimacamp stattfindet?
Also Pödelwitz ist ein kleines Dorf südlich von Leipzig. Das liegt am Rand des Tagebaus Vereinigtes Schlehenhain. Dieser Tagebau wird von der MIBRAG betrieben, der Mitteldeutschen Braunkohle AG, und versorgt das nahegelegene Kraftwerk Lippendorf mit Braunkohle. Und die MIBRAG plant eine Tagebauerweiterung. Und dieser Tagebauerweiterung würde das Dorf Pödelwitz und auch das in der Nähe gelegene Dorf Obertitz zum Opfer fallen. Die würden weggebaggert werden. Und weil sozusagen in Zeiten des Kohleausstiegs so eine Tagebauerweiterung total Quatsch ist und auch weil der Tagebau, wie er jetzt konzipiert ist, vollkommen ausreichend ist, um das Tagebau, um das Kraftwerk zu versorgen. Deswegen gehen wir dahin, vernetzen uns mit der Bürgerinitiative Pödelwitz, die es gibt von den Anwohnern, und starten dieses Klimacamp, um noch mehr Aufmerksamkeit auf das Dorf zu lenken.
Aber geht es euch dabei nur um das Dorf und den Leuten vor Ort damit Unterstützung zu geben, damit sie ihre Häuser nicht verlieren, oder ist da auch noch mehr dahinter?
Da ist natürlich noch mehr dahinter. Das Dorf ist sozusagen der Anlass. Im Dorf wird deutlich, was bedeutet überhaupt Kohleindustrie. Aber uns geht es natürlich auch um Klimagerechtigkeit an sich. Also uns geht es darum, dass der globale Norden mit den Emissionen, mit dem Voranschreiten des Klimawandels, vor allem darunter die Länder des globalen Südens leiden, die eigentlich gar nichts können für den Klimawandel, die ganz wenig Emissionen nur emittieren. Und daran wird es aber gut sichtbar. Das ist sozusagen der Knackpunkt in diesem Dorf, der Anlass.
Und wer organisiert dieses Klimacamp? Und was für Leute erwartet ihr da, die da kommen werden oder sollen?
Organisiert wird es von verschiedenen Initiativen und Organisationen aus Leipzig, aber auch von dem Lausitz-Camp zum Beispiel, das es ja schon seit vielen Jahren in der Lausitz gibt. Die helfen uns oder unterstützen uns bei der Organisation. Leute aus Berlin, also ein großer Orga-Kreis, über 50 Personen sind da drin. Und wir erwarten Leute, Aktivisten, aber auch Leute aus der Umgebung, die da wohnen. Die Bewohner selber aus Pödelwitz, aber auch aus den umliegenden Dörfern sind natürlich herzlich eingeladen zu kommen und sich zu informieren.
Ja, müssen denn Menschen, die dorthin kommen wollen, bestimmte Fähigkeiten mitbringen oder irgendwas? Oder können einfach ganz normale Leute kommen?
Da können einfach ganz normale Leute kommen. Alle, die Interesse haben, können gerne kommen.
Was braucht man denn aber trotzdem unbedingt? Also bei so einem Camp kann ich mir vorstellen, ist jetzt nicht alles vorhanden, du hast schon gesagt, irgendwie, ihr müsst den Abwasch organisieren und alles drumherum. Also muss man ja doch vielleicht bestimmte Sachen mitbringen. Was gehört denn da unbedingt mit ins Reisegepäck?
Was gut wäre, wäre ein Zelt mitzubringen und ein Schlafsack und eine Isomatte. Und Sachen des täglichen Bedarfs, die man so braucht, wie als ob man campen fährt für eine Woche. Das sollte man mitbringen.
Okay, also Camping mit Aktionen verbunden.
Genau.
Das Ganze kostet ja bestimmt auch was. Müssen die Leute auch irgendwie Kosten tragen oder für die Verpflegung sorgen? Oder wie ist das organisiert?
Verpflegung gibt es. Es gibt einen Campbeitrag, der es schön wäre, wenn die Leute ihn bezahlen können. Wenn Leute mehr bezahlen können, können sie auch gerne weniger bezahlen. Und wenn Leute wenig Geld haben und weniger bezahlen können, dann können sie auch weniger bezahlen.
Ja, nun ist Pödelwitz nicht gerade sehr bekannt. Wo liegt das denn und wie kommt Mensch dahin?
Das ist tatsächlich ein bisschen kompliziert. Wie gesagt, Pödelwitz liegt südlich von Leipzig. Der nächstgrößere Ort in der Nähe ist Greutsch oder Neukieritsch. Also wenn man mit dem Zug anreist, am besten mit Zug und Fahrrad, dann einfach mal eine Verbindung dort in die Nähe von Pödelwitz suchen und den Rest im Fahrrad fahren. Aber wir werden es auch organisieren, Leute abzuholen, die nicht mit dem Fahrrad kommen.
Weitere Infos und auch eine Wegstreckenbeschreibung gibt es bestimmt im Internet. Kannst du uns da vielleicht die Adresse verraten?
Das ist klimacamp-leipzigerland.de.
Okay, und da gibt es dann auch noch alle weiteren Infos. Muss man sich eigentlich anmelden, wenn man kommen will, oder kann man einfach auch so vorbeischauen?
Da gibt es alle weiteren Infos. Anmelden muss man sich nicht. Unbedingt, wofür es gut wäre, sich anzumelden, wenn man daran teilnehmen möchte, ist an der Degrowth Sommerschule, weil die läuft über 5 Tage die ganze Zeit auf dem Klimacamp und das sind vertiefende Kurse, die sozusagen aufeinander aufbauen. Und dafür wäre es gut, wenn die Leute sich anmelden.
Genau, wer sich dafür interessiert, die findet vom 29. Juli bis 2. August statt auf dem Klimacamp Leipziger Land. Und euer Klimacamp insgesamt vom 28. Juli bis 5. August. Habe ich jetzt noch irgendwas vergessen zu sagen oder zu fragen, was du noch unbedingt loswerden willst?
Ich glaube, du hast alles Wichtige erwähnt.
Dann noch eine Frage, mit wie vielen Leuten rechnet ihr eigentlich? 50 oder 500?
Wir rechnen mit 1000 Leuten.
Oha, das ist dann für Pödelwitz ja doch bestimmt eine ganze Menge. Wie ist denn so die Resonanz im Ort? Finden die das toll, dass da so viele Leute dann einrücken, oder was sagen die dazu?
Die Pödelwitzer finden es gut. Wir sind ja auch vernetzt mit der Bürgerinitiative Pro Pödelwitz. Und also wir landen ja nicht wie ein UFO, sondern bereiten das mit denen zusammen auch vor. Und es gibt auch ein Bündnis, Pödelwitz bleibt, in dem die Pödelwitzer drin sind, aber auch Klimaaktivisten aus der Region, die aktiv in dem Orga-Prozess eingebunden sind. Und die Pödelwitzer selber freuen sich auf das Klimacamp.
Das klingt wunderbar. Kannst du uns vielleicht noch kurz in einem Satz sagen, warum denn auch Leute aus anderen Städten und Dörfern, aus anderen Landesteilen nach Pödelwitz kommen sollen?
Weil so ein Klimacamp natürlich eine super Möglichkeit ist, sich zu vernetzen, andere Aktivisten kennenzulernen, vielfältige Bildungsangebote mitzunehmen und einfach auch die Situation vor Ort kennenzulernen.
Alles klar, wunderbar. Dann vielen Dank an Florian Teller, einer, der das Klimacamp Leipziger Land mitorganisiert und den Kontakt zur Presse hält. Das Klimacamp findet vom 28. Juli bis zum 5. August statt. Vielen Dank, Florian.
Dankeschön.
Unser Klima wäre uns nur das Endbringer. Wenn wir draußen stehen und um saubere Luft ringen, uns zwingen, das dreckige Wasser zu trinken, für unsere Kinder ein guter Grund drüber zu singen. Was sagt der Minister Bush über das Kyoto-Protokoll? Wundervoll, unser Suppe, er weiß nicht, was es soll, toll. Die Katrina hat einen Stand noch weiter reifer liegt dabei und seid leider New Orleans zerlegt. Wenn euch das widerstrebt, wer andere Gedanken hegt, schaut's blöd. Wenn die Katastrophe ins Haus steht, wenn der Wind so warm wie aus dem Ofen weht und dies in deutschen Landen, ob das wer versteht. Hoffi, dass unsere Großwagenindustrie vergeht, irgendwann wird ihre Ernten, was er seht. Schnell fahren, ohne Hirn, mit ganz viel CO2, blöd aus dem dicken Auto schauen, ist der letzte Schrei, stimmt, dass das Wetter am Mai ein bisschen spinnt. Du glaubst daran, dass immer wieder Winter kommt. Außer Service, in Deutschland eine andere Wüste. Und Kleoboy von Frankfurt, da haben wir eine Küste. Das Metronom des Metrologen gibt einen Takt fürs Abschiedslied, wenn unser Planet abkackt. Abgehakt, weil im Moment unser Wetter nur zickt. Aber dies ist der Zeiger von der Klimabombe, die tickt, 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 tickt.
Ans Klima, denk ich an Rita Katrina und Dennis an der Oder Deutsche Vita. Wie Dennis, wenn du's Denken beendest und die Augen verschließt, das jetzt genießt, weil du für den Augenblick lebst. Denk ich ans Klima, denk ich an Rita Katrina und Dennis an der Oder Deutsche Vita. Wie Dennis, entweder also wir vergessen das Thema oder wir messen uns daran und verbessern das Klima.
Fehlerhafte Wetterprognosen. Wetterpropheten verzeihen grad Scheiß als Diagnose. Die Welt geht am Bach, ob ich das geht wohl in die Hose. In Sand gesetzt oder halt verkackt mit dem Wetter, mit dem geht's grad bergab. Genau, Klima, und schon hab ich die beim Thema. Nachrichtenerderwärmung, lauter so ein Schmarrn. Und na wundern sie sich, weil im Winter ist jetzt warm. Und na braucht man nur ein Gutachten vom Klimaamt. Dann haben sie erkannt, der Mensch ist schuld wie gewandt. Da passiert grad Scheiß um mich rum. Drum her und lies ich keine Nachrichten, weil es ist mir einfach zu dumm. Schau an Himmel auf und mach meine eigene Sendung. Es kennt's mir da gern, haben eure Infos an Verschwendung. Bedenkt drum, wer macht grad Ärger und alles verkümmert. Genau wir, Mann, gibt's so welche mit am Schimmer. Schimmer, 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 Schimmer.
Denk ich ans Klima, denk ich an Rita Katrina und Dennis an der Oder Dolce Vita. Dennis, wenn du's Denken beendest und die Augen verschließt, das jetzt genießt, weil du für den Augenblick lebst. Denk ich ans Klima, denk ich an Rita Katrina und Dennis an der Oder Dolce Vita. Dennis, entweder also wir vergessen das Thema oder wir messen uns daran und verbessern das Klima. Ich möchte hier immer sagen, ich trage niemals Sandalen, hab keinen Bioladen, nur die Schnauze voll von Skandalen, die Schnauze voll von Hochwasser und sich stapelnden Sandsäcken. Wie lieber spannendes Feld als hektarweise nur Brandflächen, voll von SUVs von den prolligen Leuten und voll von Prognosen, die das Ende von Holland bedeuten. Träume ebenso auch vom Tauchurlaub in Ägypten, bin geschlaucht von den Mücken und Spray wie verrückt, nein, ich bin gewöhnt an den Luxus. Ich bin Konsumkind und wenn ich nicht genug finde, ist es wie wenn ich auf dem Zug bin, gewöhnt an Airconditioning, an Orangen im Winter, an Strom, an Wasser und an einem Weg Windeln für Kinder. Ich kann's mir nicht leisten, mit meinem Finger zu zeigen. Verdammt, es sind nicht die anderen. Es fängt bei jedem an, denn das Bild des Egomanen hat wehgetan. Aber es ähnelt uns, sodass ich mich vor der nächsten Generation schämen muss. Schämen muss, schämen muss, schämen muss. Denk ich ans Klima, denk ich an Rita Katrina und Dennis an der Oder Dolce Vita. Dennis, wenn du's Denken beendest und die Augen verschließt, das jetzt genießt, weil du für den Augenblick lebst. Denk ich ans Klima, denk ich an Rita Katrina und Dennis an der Oder Dolce Vita. Dennis, entweder also wir vergessen das Thema oder wir messen uns daran und verbessern das Klima. Denk ich ans Klima, denk ich an Rita Katrina und Dennis an der Oder Dolce Vita. Dennis, wenn du's Denken beendest und die Augen verschließt, das jetzt genießt, weil du für den Augenblick lebst. Denk ich ans Klima, denk ich an Rita Katrina und Dennis an der Oder Dolce Vita. Dennis, entweder also wir vergessen das Thema oder wir messen uns daran und verbessern das Klima.
Damit ist eine Stunde geborgte Zukunft bei Radio Frei auch schon wieder dabei. Wer die Sendung noch einmal nachhören möchte, kann dies in Kürze auf der Mediathek von Radio Frei oder von Arbeit und Leben Thüringen tun. Ansonsten hoffe ich, es waren ein paar interessante Informationen und auch Anregungen dabei, was ihr selber tun könnt. Wenn es euch gefallen hat und ihr Anmerkungen habt, könnt ihr gerne ein Feedback geben an geborgte-zukunft@radio-frei.de. Ansonsten wünsche ich euch allen einen schönen Sommer. Und hoffe, wir hören uns zur nächsten Sendung wieder, wenn es um das SDG Nummer 14 geht, Ozean, Meere und Meeresressourcen im Sinne nachhaltiger Entwicklung erhalten und nachhaltig nutzen. Bis dahin, alles Gute, tschüss und auf Wiederhören.
Geborgte Zukunft.
Denn wir haben euch die Welt nur geliehen.
Die Sendereihe zu den globalen Nachhaltigkeitszielen. Jeden dritten Sonntag im Monat ab 15 Uhr auf
Radio Frei.
Stopp. Und ich sehe ihn. Eis frei.